Info einholen. Wahrscheinlich die Nummer 12. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich zurzeit nicht dazu komme, die Sachen rauszuhauen. Aber ich habe ganz überraschend Nachricht bekommen von Kam und deshalb heute mit einer Folge Adrenalindrang. Und Adrenalin Kam treibt sich zurzeit in Spanien rum. Das letzte Mal haben wir uns gehört in Belgien. Ja, und mittlerweile ist Kam in Spanien. Wahrscheinlich ist sie über Frankreich dort direkt hingeflogen. Und heute skypen wir hier sogar mit Bild. Und Kam hat mir gerade schon gezeigt, die schöne Terrasse, wo sie sitzt, mit einem wunderbaren Ausblick auf so einen kleinen See und Wald und alles. Kam, hi, wie geht's dir und wo bist du genau nochmal da?
Hi Andi, also ich bin jetzt in Spanien auf dem Camino. Ich mache nämlich den Camino, und also auch bekannt als Jakobsweg. Und bin jetzt gerade in Porto Marín, das ist ungefähr 100 Kilometer vor Santiago de Compostela.
Ah, Santiago de Compostela, das sagt mir
richtig was.
Ja,
genau.
Jetzt weiß ich auch, was das ist, Jakobsweg, alles klar. Bist du den jetzt, wie viele Kilometer bist du den jetzt gefahren, nur in Spanien, oder?
Ja, also ich bin ja, wie du schon gesagt hast, ich war ja in Belgien, dann bin ich durch Frankreich gefahren und dann war ich ja in Frankreich an der Atlantikküste und da sind mir immer so Leute entgegengekommen, auch auf Fahrrädern, und dann habe ich auch die Pilger gesehen und so. Naja, auf jeden Fall habe ich immer Leute gesehen, die immer gesagt haben, oh, der Camino, der ist so toll und so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann entschieden, alles klar, ich mache den Camino auch. Und dann bin ich quasi von Frankreich über die Pyrenäen rübergefahren auf den Camino. Das sind ungefähr dann der Jakobsweg von Saint-Pierre-de-Port, sind 800 Kilometer ungefähr bis nach Santiago de Compostela. Und dann habe ich mich von dort aus dem Weg gemacht. Und dann bin ich ein Stück den Jakobsweg gefahren und dann musste ich nochmal einmal ganz kurz abbiegen, weil ich noch eine Verabredung zum Kuchenessen in Bilbao hatte. Das heißt, ich habe dann nochmal einen Schlenker gemacht, ungefähr 400 Kilometer. Und bin dann wieder zurück auf den Jakobsweg gefahren und bin jetzt seit ein paar Tagen wieder auf dem Jakobsweg. Der Jakobsweg ist wirklich richtig, richtig schön. Also wirklich, richtig schön. Wenn man mal irgendwie was anderes machen möchte, mal ein bisschen Ruhe finden möchte, wie auch immer. Also es lohnt sich wirklich, den zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren, kann man alles machen. Und ich stehe jetzt 100 Kilometer vor Santiago de Compostela. Ja. Und schön. Macht
also,
Spaß.
Dir geht's gut.
Das, ja, auf jeden Fall.
Ich sehe das hier im Bild. Ich habe mein Bild gerade ausgemacht, weil zwischendurch, wo du gesprochen hast, waren so ein paar Abhacker drin. Ich nehme an, ist vielleicht doch besser, ohne Bild zu machen.
Ja.
Wir sehen uns dann nachher wieder.
Ja,
wenn wir aufhören. Also ich habe es mal ausgeschaltet. Ja. In Belgien haben wir aufgehört mit deinem ledierten Knie.
Ja,
wie geht's
genau.
Im Knie mittlerweile?
Ja, also das Knie, offensichtlich habe ich mir da was an der Kniescheibe gebrochen. Also es ist jetzt 5,5 Wochen her und es ist jetzt immer noch nicht richtig gut. Also es ist so, dass das mit dem Fahrradfahren ganz gut geht. Aber ich merke das Knie immer noch beim Treppensteigen, beim Runtergehen. Und so ein Knochen, wenn der heilt, braucht er ungefähr 6 Wochen. Ich denke, ich habe es dann jetzt auch fast erledigt.
Was heißt offensichtlich gebrochen? Also
war ich nicht beim Arzt. Natürlich so, nicht.
Ja, ist klar. Ne? Das geht wie mir. Mein Knie ist auch, ich habe mir auch irgendwie das Knie, wir hatten ja schon mal kurze Nachrichten uns geschickt,
ja,
über Facebook, und ich hatte auch, mein Knie tut auch weh und irgendwie verdreht habe ich mir das auf der Arbeit und es ist auch nicht besser. Also es wird ganz langsam besser.
Das ist blöd.
Ja, dann bist du in Belgien weitergefahren von Brüssel Richtung Frankreich.
Genau.
Hast du in Belgien noch irgendwas erlebt wegen vegan? Gab es da noch irgendwas auf dem Rest der Tour im belgischen Teil?
Ja, ich war ja in Brüssel, hatte mich ja mit der Tierrechtlerin getroffen, das war auch ganz schön, mit der Tierrechtlerin Julie. Und die hat mir da so interessante Sachen erzählt über Belgien. Das kann man auch nachlesen auf der Website, wenn man möchte. Ja, und dann bin ich ziemlich schnell dann von Belgien aus dann auch nach Frankreich rüber, weil Belgien an sich jetzt für mich nicht, ja, jetzt nicht so das mega interessante Reiseland war. Also ich habe so mit dem Fahrrad in Belgien, war jetzt nicht so spannend für mich, weil das, ich weiß nicht, die bauen immer so ganz gerade Straßen mit viel Verkehr.
Und Kopfsteinpflaster. Und
dann ist das, oh ja, und dann ist irgendwie das schlechte Straßen und dann gehen die immer nur gerade raus, die Dörfer reihen sich da aneinander und dann ist das Land flach und du fährst eigentlich immer nur geradeaus und das war irgendwie nicht so spannend. Aber ist auch egal, weil so groß ist Belgien ja auch gar nicht. Und dann bin ich nach Frankreich rüber. Und Frankreich war sehr abwechslungsreich, richtig, richtig schön. Also da geht es wirklich, Frankreich hat ja eigentlich gar keine richtigen Berge, aber das ganze Land geht immer up and down. Also die machen immer so Wellen, im ganzen Land sind so Wellen. Und das ist richtig schön. Also das ist eine gute Vorbereitung auf die richtigen Berge, die dann in Spanien kommen. Also das war wirklich richtig schön. Und in Frankreich war das auch toll. Da bin ich auch ganz, ganz viel über Feldwege gefahren. Und ach, das war richtig schön. Und da hatte ich auch schon tolles Wetter. Und da bin ich halt ganz viele Feldwege gefahren, die richtig schön grün waren. Und da hatte ich richtig meine Ruhe, bin durch ganz viele kleine Dörfer gekommen. Und dann, wie gesagt, immer dieses wellige Land. So, das war richtig, richtig schön. Ganz toll. Hat Spaß gemacht.
Wie war das Wetter in Frankreich?
Richtig geil.
Ja?
Ich hatte richtig geiles Wetter in Frankreich. Am Anfang war es noch ein bisschen kalt, so die ersten Nächte, aber das wurde immer besser. Und als ich dann nachher auch am Atlantik war, das war richtig geil. Also ich habe Strandspaziergänge gemacht in der Sonne. Das war richtig, richtig schön. Und es war ja auch noch keine Saison. Also ich war dann auch ganz alleine am Strand. Das war richtig geil. Also toll. Ja. Das richtig geil.
Bist du auch im Atlantik geschwommen?
Also, nee, aber ich habe tatsächlich die Füße reingehalten. Und das war arschkalt. Ja. Aber reingehen kannst du da im April noch nicht. Das ist noch zu kalt.
Das ist zu kalt, ne?
Ja, ja.
Ja, schön. Dann in Paris warst du auch, ne? Du
bist, ja.
Also ich habe hier auf deiner Webseite ein Bild gesehen. Das Fahrrad steht in front of the Eiffelturm.
Ja, genau.
Der ist aber noch ein ganz schönes Stück von da weg, ne? So wie das Bild aussieht. Oder täuscht das auf dem Bild nur?
Nee, also das ist dieser Platz. Das ist dieser Platz vom Eiffelturm. Und ich bin nicht unter den Eiffelturm drunter gefahren. Also ich wollte den nicht berühren, den Eiffelturm. Und habe dann auf diesem Platz das Foto gemacht. Ich fand das irgendwie geil mit dem Fahrrad und... Weil das Fahrrad sollte ganz drauf passen und der Eiffelturm sollte auch ganz drauf.
Ja, und passt genau drauf auf das Foto.
Ja, genau. Und das, so sollte das auch sein. So wollte ich das auch haben. Ich wollte nicht irgendwie so ein Stückchen davon oder so, sondern ich wollte das komplett haben. Ich fand das ganz geil so.
Und wenn ich mich recht erinnere, hast du in Frankreich das erste Mal Couchsurfing gemacht, richtig?
Ja, richtig, habe ich.
Und, war das in Paris direkt?
Ja, genau. Das war direkt in Paris. Und das war Cécile und die hat wirklich direkt in der City von Paris gewohnt. Ja, und das war irgendwie auch ganz nett und die Wohnung war auch interessant. Also ja, so eine richtige französische Wohnung.
Altbau?
Ja, Altbau. Die Küche und die Toilette waren zusammen und die Dusche war in einem WG-Zimmer. Und das war irgendwie, ja, das war irgendwie ganz, ganz interessant, geschnitten so. Also das, so sind halt die, das kenne ich aber auch von Paris, von Frankreich, dass die so komische Aufteilung haben. Also das ist halt so ein alter Style irgendwie.
Also aber schön. Ich kann mich nur an Bordeaux erinnern, da war ich mal. Ich glaube, du warst da auch. Da,
ja.
Da habe ich auch ein Zimmer gehabt mit einem Kollegen zusammen. Da war auch das Bad und die Dusche im Zimmer. Das ja, war genau. sehr interessant.
Genau. Genau. Das fühlt sich erstmal komisch an, aber eigentlich ist es ja auch völlig egal, wo es steht. So. Aber es ist irgendwie anders als in Deutschland ganz oft. Ja. So, ne?
Ja. Ja. Bist du von Frankreich dann auch Richtung Bordeaux gefahren? Weil das ist ja noch unten, ist weiter im Süden. Oder wie bist du da gefahren dann?
Also ich bin tatsächlich erstmal nach La Rochelle gefahren. Und dann wollte ich eigentlich von La Rochelle nach Bordeaux und dann an die Atlantikküste. Und dann habe ich aber den Tag so einen bescheuerten Gegenwind gehabt auf dem offenen Feld. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Ich fahre doch jetzt nicht hier 120 Kilometer, nur Gegenwind. Und dann habe ich getrickst. Dann bin ich einfach direkt am Atlantik geblieben und bin dann einfach mit der Fähre rübergefahren über dieses Flüsschen, über die Gironde, und bin dann einfach direkt da am Atlantik geblieben. Und das war auch genau die richtige Entscheidung, weil das war total schön. Und da ist, es gibt in Frankreich überhaupt gar keine Radwege. Nicht ein, also doch ein. Den habe ich dann nämlich dort gefunden. Die Veloroute 1.
Veloroute 1?
Die Veloroute 1, genau. Nennt sich auch Velopista. Und die geht tatsächlich die ganze Atlantikküste längs. Und das ist total geil. Also wer mal irgendwie am Atlantik mal Radfahren will, die Veloroute 1 ist Bombe. Wirklich richtig Bombe. Also du fährst wirklich nur Naturwege, also die aber gepflastert sind.
Geteert.
Ja. Das ist, die haben praktisch so einen geteerten Radweg direkt an der Atlantikküste einmal ganz runtergezogen, direkt durch die Wälder und über die Wiesen, durch die Dünen, einmal ganz durch. Das ist der Hammer. Mhm. Das ist der Hammer. Also total. Wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Also das ist wirklich geil. Okay. Also wer da mal Lust zu hat, da mal ein bisschen Radfahrurlaub zu machen, das ist richtig total schön dort.
Und der Asphalt, ich weiß, dass man in Frankreich immer sagt, hört man auch immer, wenn Tour de France läuft, dass sie dann sagen, der Asphalt ist so rau da, das geht auf die Handgelenke. Ist das bei dem Weg auch so? Oder ist das
nee, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Der ist tatsächlich auch ganz häufig auch leicht grünlich. Also das ist, die haben sich richtig Mühe gegeben. Also das ist, es gibt, wie gesagt, nur diesen einzigen Radweg in Frankreich, nur den. Und der ist auch echt richtig geil. Okay. Ansonsten gibt es keine Radwege in Frankreich und in Spanien übrigens auch nicht.
Ja gut, aber also Frankreich und Spanien sind beides Radfahrländer, ne? Frankreich mit der Tour de France. Hast du das irgendwie gemerkt, dass sich das geändert hat zu den Ländern, wo du bisher warst? Also jetzt erstmal Frankreich vielleicht?
Also in Frankreich habe ich ziemlich viele Rennradfahrer gesehen. Nicht so viele Mountainbiker, mehr Rennradfahrer und eigentlich kaum Alltagsradler. Und hier in Spanien sehe ich noch weniger Radfahrer. Und also das ist wirklich, aber es ist hier auch wirklich bergig. Also es ist wirklich hier, ich muss hier so viele Wände hochklettern. ich sehe hier manchmal Gruppen. Von Radfahrern, die dann aber auch wirklich mit Rennrädern unterwegs sind. Aber in Frankreich waren es mehr Rennradfahrer, die ich gesehen habe. Aber es kann auch sein, weil ich jetzt auf dem Camino bin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind hier nicht so viele, sehe ich jetzt hier nicht so viele Radfahrer wie in Frankreich. Da war Frankreich noch ein bisschen, da war noch ein bisschen mehr los so. Aber ja.
Ja.
Hier hab ich halt meine Wandervögel um mich rum, hier die Pilger.
Ja, erstmal musstest du ja von Frankreich nach Spanien rüberkommen und da liegen die Pyrenäen dazwischen, ne? Welchen Weg hast du da gewählt? Genau. Bist du einfach drauf losgefahren oder hast du schon vorher gewusst, ich fahre da und daher, weil da ist es vielleicht nicht ganz so steil?
Also ich bin ja von Bayonne gekommen. Und wollte dann von Bayonne eigentlich über Irun und dann nach Bilbao und dann runterfahren, weiter ins Land reinfahren. Und dann habe ich aber ja mich dazu entschieden, dass ich den Jakobsweg machen wollte. Also musste ich mir das Credencial de Peregrino holen. Und das gibt es in Saint-Jean-Pied-de-Port. Also musste ich dahin. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich quasi von da, von Saint-Jean-Pied-de-Port, rüber über die Pyrenäen nach Roncesvalles, weil das ist halt der Jakobsweg. Da musst du da halt rüber. Und da musst du mit dem Fahrrad von 200 Höhenmetern auf 1400 Höhenmetern in 20 Kilometer klettern.
Ui.
Und das ist ziemlich steil. Ja.
Das glaube ich. Weißt du zufällig, wie viel Prozent?
Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich habe es hingekriegt. Das ging alles so. Aber da sind schon, du hängst da schon wirklich an der Wand dran. So, ne? Also es ist schon echt recht steil. Und vor dem ersten Frühstück, Quatsch, vor dem zweiten Frühstück habe ich das gemacht. Ich frühstücke nämlich jeden Tag zweimal.
Okay.
Ich habe das.
Das erste Frühstück Klebebrot?
Nee, hier gibt es kein Klebebrot mehr, weil hier ist nämlich alles anders. Also es gibt keine. Also es gab ja in Frankreich gab es ja zumindest noch Chocolate Cream. Manchmal.
Ja. Das ist der Schokoladenaufstrich.
Ja, genau. Aber es gibt in Frankreich keine Peanut Butter und auch kein Zuckerrübensirup. Und hier in Spanien gibt es gar nichts. Hier gibt es nur noch Marmelade.
Okay.
Ja, also esse ich jeden Tag ein Marmeladenbrot. Also mein kleines Frühstück morgens ist ein Marmeladenbrot oder zwei oder drei Marmeladenbrote. Und dann habe ich so nach zwei Stunden spätestens habe ich richtig Hunger und dann brauche ich mein zweites Frühstück und da esse ich dann meistens mein Müsli und dann, ja, und dann geht's weiter. Aber ich brauche auf jeden Fall zwei Frühstücke, weil sonst hau das nicht hin. Das ist hier zu bergig.
Mhm.
Das geht nicht mit so einer, mit und das, der Hammer ist, die Pilger, die essen alle nur so Kekse zum Frühstück und so Zwieback und da würde ich überhaupt nicht mit über den Berg kommen. Das ist der Hammer. Also ich weiß nicht, wie die das machen.
Das gehört zu den Pilgern dazu jetzt? Oder haben die keine Kohle? Oder?
Das ist, die machen das, das ist das Frühstück hier. Also wenn du es gibt hier auch in den Supermärkten gibt es halt ganz viel dieses Zwiebackbrot, dieses getrocknete Brot irgendwie und Kekse. Mhm. Und wenn du hier in der Alberge mit Frühstück irgendwie was hast oder so, oder überhaupt im Hostel oder so, wenn hier Frühstück gereicht wird, dann ist es immer Zwieback. Zwieback und Kekse und das mit Marmelade. Also das ist ganz furchtbar. Also das geht doch nicht. Also wie gesagt, also mit so einem halben Zwieback und ein bisschen Marmelade drauf, da hast du keine Kraft. Also, naja. Also, ich weiß nicht, wie die Pilger das hier machen, aber die machen das so. Das funktioniert irgendwie bei denen. Aber bei mir würde das nicht gehen. Ich brauche richtig was.
Ja.
Ich brauche mehr.
Und sonst in Frankreich jetzt irgendwelche veganen Läden zum Einkaufen, sowas da gesehen? Also,
ja.
Nur mal so zur Info, hier in Hamburg macht schon der nächste vegane Laden wieder auf. Habe ich vorhin gesehen, dass wieder jemand irgendwo in Hamburg einen Laden gerade fertig macht, um einen aufzumachen.
Toll.
Wie war es in Frankreich da?
Also in Frankreich ist das so, die haben also jetzt keine speziellen veganen Läden an sich, wo man irgendwie was kaufen kann oder so. Mhm. Aber die haben so riesen Supermärkte und da kriegst du alles.
Haben die dann
und die haben
da so eine Vegan-Ecke in den Supermärkten oder wie immer?
Nee, das ist alles. Ja, wie immer. Also du musst halt gucken. Aber die haben unglaublich viele Soja-Produkte und auch Soja-Pudding und Soja-Joghurt. Wow, voll geil. Soja-Pudding mit Karamell und mit Kaffee und mit Schokolade. Oh, das ist richtig super. Richtig, richtig toll. Also ich fahre ja auf dem Rückweg wieder durch Frankreich durch, ich fahre ja jetzt noch nach Portugal demnächst. Ja. Aber ich fahre durch Spanien wieder durch Frankreich. Und dann sobald ich in Frankreich bin, da freue ich mich auch schon drauf, mir wieder jeden Tag so ein Soja-Tu-Schoko-Pudding. Oh.
Weißt du also, zufällig,
so toll,
welche Firma das war? Gibt sie vielleicht bei uns auch?
Nee, das ist gibt's bei uns nicht. Also, also die habe ich hier noch in Deutschland auch nicht gesehen. Also das ist von Soja 2 und keine Ahnung. Also gibt's in Deutschland nicht. Also in Deutschland kannst du den, gibt's Schokopudding von Alpro, aber der ist anders. Der ist irgendwie anders. Der ist
Alpro und früher gab's auch Vitaquell, Fauser, Vitaquell.
Ja.
Eine Hamburger Firma, die sowas gemacht hat. Also ich kenne das aus dem Reformhaus. Kann sein, dass sie das mittlerweile nicht mehr herstellen. Da gab es nämlich auch Karamell-Soja-Pudding.
Oh, lecker. Ja, das ist auch geil.
Da müsste ich mal gucken. Ich guck mal, was...
Schick mir mal ein. schick mir mal ein. Pack mal ein und schick mir das mal.
Ja, Postlagern. Wohin?
Das muss ich mal überlegen. Nach Lissabon am besten.
Nach Lissabon.
Ja, nach Lissabon.
Also, genau, das hatte ich mir in Frankreich... in Spanien hattest du irgendwas geschrieben von einer Zuckerbäckerei?
Ja, genau.
Was ist das?
In Bilbao gibt es eine vegane Zuckerbäckerei. Das ist richtig geil. Die stellen halt Torten und Kuchen her und alles vegan. Das ist ein ganz, ganz toller Laden. Ich hatte mich da verabredet mit Carlos, das ist ein Tierrechtler. Und dann hat der gleich seine ganze Gruppe mitgebracht, seine ganze Tierrechtsgruppe. Und das war richtig toll. Also ich bin da angekommen, nachmittags. Frühen Nachmittag bin ich da angekommen. Und ich hatte mich mit Carlos um 17 Uhr dort verabredet. Und dann stehe ich vor dem Laden, hat der Laden geschlossen. Ich denke so, oh, das ist ja blöd Kratz irgendwie.
An der Scheibe.
Ja, genau. Hängt da so ein kleines Schild so auf Spanisch. Und ich denke so, oh nee, die haben dicht, ey, scheiße. Naja, auf jeden Fall habe ich dann da noch mit einer Passantin dann dort gesprochen. Und dann haben wir da noch gesappelt. Und keine Ahnung, ich stand da irgendwie 20 Minuten vorm Laden rum, weil ich dann noch jemanden voll gequatscht habe. Und dann war die weg. Und dann stand ich dann noch so einen Moment rum. Und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, Carmen! Und ich so, hä? da war das die Besitzerin von der Zuckerbäckerei. Die wusste ja schon, dass ich komme. Wusste aber nicht, wann.
Ja.
Und ich so, oh, hallo Sandra. Und so ein total nettes Gespräch. So. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, eigentlich wollte ich mich heute Nachmittag um 5 mit Carlos hier treffen. Aber ihr habt ja heute geschlossen. Das ist ja voll schade. Ne? Und dann meinte sie, oh, nee, dann machen wir auf. Und ich so, was, echt? Ja, natürlich, selbstverständlich, das machen wir alles, kein Problem. Voll geil. Und dann haben die tatsächlich extra für uns nachmittags um 5 den Laden geöffnet und ich konnte so viel Kuchen essen, bis ich platze. Das war so geil.
Und Sandra ist so Spanierin, oder?
Ja, ja, genau, ja, genau. Und das war total klasse. Also wirklich richtig nette Menschen, und geiler Kuchen und die machen halt, das ist halt so ein relativ kleiner Laden, also die machen halt vegane Kuchen, Cupcakes, Torten, sowas alles. Mhm. Und dann machen sie halt auch so Veranstaltungen, ne? Die machen auch so Konzerte und so Tüdelkram, so, ne? Das ist richtig, richtig toll. Und mitten in der Innenstadt von Bilbao, in dieser Altstadt. Und ja, richtig geil. Richtig geil.
Ich sehe, du hast auch Bilder da von den Torten El Hoga.
Genau.
Ist das diese Tierschutzorganisation?
Nee, das ist noch eine andere.
Ach so.
Das ist diese Bilboco-Gruppe. Und diese Tierrechtsgruppe ist auch richtig geil. Das sind.
Ja, erzähl mal. Was ist der Unterschied? Gab's oder. Was ist der Unterschied vielleicht zu deutschen Gruppen?
Also das ist ja immer unterschiedlich von den Menschen, ne? Also die jetzt in Spanien, die Gruppe, diese Bilbao-Gruppe in Bilbao, das sind halt, ja, erstmal sind die total richtig nett und dann ist es so, dass die eben auch, die machen Veranstaltungen, die machen Flyer, die machen Infostände, die machen die haben so einen Raum, so eine Halle, wo sie eben auch Konzerte machen, wo sie auch Filme zeigen, so Tierrechtsfilme zeigen können und solche Sachen. Und was ich richtig geil finde, die haben alle eine 40-Stunden-Woche und trotzdem machen die, übersetzen die in ihrer Freizeit Bücher aufs Spanische, die jetzt so halt nur auf Englisch zu bekommen sind. Und um halt diese Bücher, diese Tierrechtsgeschichten oder auch für Feminismus, diese Bücher, diese ganzen und Menschenrechte, um das eben einer breiteren Masse zugänglich zu machen, diese Informationen, übersetzen die diese Bücher auf Spanisch. Das ist der Hammer. Und das ist richtig viel Arbeit. Das muss man sich mal vorstellen.
Und wie stellen die das dann zur Verfügung? Kann man das im Internet irgendwo finden? Oder drucken die das dann auf Papier und verteilen es?
Also die drucken das richtig und vertreiben das in Bilbao. Das ist jetzt, das ist halt sehr regional so, ne? Mhm. Also die haben da ihre Vertriebswege in Bilbao und Sevilla. Mhm. Und ich glaube Madrid auch. Aber da ist halt, das ist halt eine relativ kleine Geschichte. Also die sind jetzt nicht so, dass sie jetzt für ganz Spanien da diese Bücher da herstellen können und vertreiben. Dafür ist es leider ein bisschen zu unbekannt. Aber so im Rahmen ihrer Möglichkeiten machen die alles, was geht. Das ist richtig geil.
Ich meine, ist ja dann auch sinnvoll, da im kleinen Bereich was zu machen. Da kann man mehr bewirken, wie wenn sie jetzt sagen, wir wollen alles verändern. Im Kleinen erstmal anfangen und dann gucken, dass es größer wird.
Richtig, genau. Aber das ist schon, wie gesagt, man muss sich das mal echt vorstellen, ne? Also, dass die eben sich für solche Sachen eben die Zeit nehmen, ne? Und das dann auch wirklich echt richtig ganze Bücher übersetzen. Also, das ist der Hammer. Also, da war ich echt überrascht, als sie mir das erzählt. Ja. Ne? Also, das geht über die normale Tierrechtsarbeit hinaus. Das macht in Deutschland keiner. Also, in Deutschland machen die Tierrechtsgruppen sowas nicht. Also da wird das dann halt, oder ist mir zumindest nicht bekannt, sagen wir es mal so. Vielleicht machen das doch welche, aber ist mir nicht bekannt, dass die Tierrechtsgruppen in Deutschland Sachen, also englischsprachige Bücher aufs Deutsche übersetzen oder so. Also
ist da mir nicht bekannt. Da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich denke mal, es gibt bestimmt auch genug in deutscher Literatur, dass vielleicht das gar nicht nötig ist, Sachen speziell aufs Deutsche zu übersetzen.
Ja.
Denke ich, weil Tierschutz ist ja hier auch relativ groß, würde ich mal sagen. Es sind doch viele Leute, die sich dafür einsetzen. Es werden immer mehr, ne?
Ja.
Es ist uns, glaube ich, schon allen klar, dass da irgendwie was nicht richtig läuft. Aber man will das eben nicht so wahrhaben, ne?
Ja, man verdrängt das gerne, ne?
Gibt es ja da eine große Kette. Ich weiß nicht, hast du diese Werbung noch mitgekriegt, diese große Einkaufskette gerade fährt hier in Deutschland im Fernsehen, diese Werbung? Diese Fleischwerbung?
Ich habe kein Fernseher.
Ja, es gibt hier zurzeit eine große Firma, die fängt mit L an, so blau mit gelb. Und die machen hier ganz massiv Fernsehwerbung, wie Fleisch, wie gut das ist. Wie das schmeckt, mit Nahaufnahmen, wie so jemand in so ein, ich glaube ein Hähnchen ist das, so reinbeißt und das genüsslich so isst. Mhm. Und da wird den Leuten eben suggeriert, wie toll und super das Fleisch ist, aber irgendwie wird nicht gezeigt, wie das eigentlich hergestellt wird, das Fleisch, ne? Was dann irgendwie nur ziemlich günstig angeboten wird.
Und, das hat diese Firma ja schon ein paar Jahre gemacht. Also als ich auch die letzten Sommer gab es ja auch immer dieses Angebot, irgendwie 6 Grillwürstchen und 6 Bier für 1 Euro. Das ist ja ekelhaft. Das ist einfach scheiße. Also das das geht nicht. Das ist einfach scheiße. Das ist halt so eine Werbekampagne dann und das ist halt garantiert gequältes Fleisch, gequältes Tier. Das ist halt scheiße.
Ja, da haben auch schon da haben auch Leute schon aus diesem Video praktisch mal ein wahres Video gemacht. Ich weiß gar nicht, von welcher Organisation das war. Auf jeden Fall sieht man da, wie wirklich dieses Fleisch hergestellt wird und dann mit dem gleichen Text gesprochen. So. Ja, das kommt dann der Realität schon etwas näher, wie dieses normale Werbevideo. Ja. komme wieder nach Spanien.
Ja.
Ich habe hier noch auf der Internetseite ist noch ein Bild von so einem Geschäft.
Ja.
Was war das?
Das ist so ein Ökoladen, auch direkt in Bilbao. Also die machen ganz, ganz viel in Bilbao.
Ja.
Das ist halt so ein Öko-Bücherladen, wo sie auch Infomaterial über Tier- und Menschenrechte, Umweltschutz und Veganismus vertreiben. Das ist richtig geil. Also die wirklich in der Geschäftszone, richtig in der Innenstadt, in Bilbao, findet man dann halt so einen Bücherladen. Finde ich toll. Das ist richtig geil. Also Bilbao hat mich echt beeindruckt, muss ich sagen. Die machen da echt viel. Das ist echt schön. Hat mir gut gefallen. Schöne Stadt.
Ja, kommen wir mal zum Fahrrad.
Ja.
Übers Fahrrad?
Mein Fahrrad ist grün.
Ja, das weiß ich.
Ja, und ich hatte auch schon den ersten Platten.
Genau das wollte ich fragen. Wie viele Platten hast du bis jetzt gehabt? Ein?
Ein, genau. Und zwar hat Magnus, der hat mir noch erzählt, komm, du kannst über alles drüber fahren. Der hat nämlich letztes Jahr auch eine Radreise gemacht durch Rumänien. Und der meinte, wir sind irgendwie so und so auch 3000 Kilometer gefahren, überhaupt keinen Platten, kannst über alles drüber fahren, das ist alles super. Mhm. Und dann habe ich gedacht, geil, 3000 Kilometer, das wäre ja schon mal schön. Mhm. Und direkt bei 3050 habe ich dann meinen ersten Platten gehabt. Ja, also die 3000 habe ich auf jeden Fall auch geschafft, fand ich ganz toll. Und und den Platten hatte ich dann in so einem Lüttenkaff, aber die Sonne schien und dann habe ich das kurz gemacht und dann war das auch in Ordnung. Aber ja, fand ich gut. 3000 Kilometer, unfallfrei,
ja, und was,
ohne Platten. So.
Was hast du gehabt? Hast du gefunden, woran es lag? Was war passiert?
Oh, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich habe das Hinterrad, das war natürlich hinten, ist ja klar.
Ja.
Weil meistens hat man ja hinten Platten und dann habe ich, als ich den hinteren Reifen ausgebaut habe und den Schlauch rausnehmen wollte, ist mir das Ventil um die Ohren geflogen. Also habe ich den Schlauch, muss ich gestehen, gar nicht mehr weiter untersucht, weil ich auch gar keine Ersatzventile dabei habe.
Ja.
Und habe einfach den kompletten Schlauch gewechselt und diesen kaputten Schlauch einfach weggeschmissen und fertig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, weil, wie gesagt, das Ventil mir um die Ohren geflogen ist, das war dann weg. Das war auch nicht mehr wiederzufinden. Und dann habe ich gedacht, so ein Scheiß, ey, was soll ich mich denn hier jetzt abärgern? War nicht mehr wiederzufinden. Das war irgendwie in die Büsche geflogen, da der Kram.
Okay.
Und dann habe ich einen neuen Schlauch eingezogen, dann war das erledigt.
Ist sonst irgendwas kaputt gegangen schon? Also, ich habe neulich einen Podcast gehört, dass an den Taschen ganz gerne mal was kaputt geht. Irgendwie so ein Clip.
So. Nö. Ach so, ja. Ich bin vorgestern über so ein Gebirge, kleines Gebirge gefahren. So, ne? So 1500 Meter hoch. El Rabanal. Und dann bin ich da so rübergefahren. Und dann war das ein Sturm und ein Regen da oben und ich habe es da echt fast vom Rad gehauen, weil es sehr, sehr windig war da oben. Das war schon echt, schon ein bisschen krasser. Ich war bei dem Eisernen Kreuz da oben, also es war wirklich echt richtig stürmisch und dann, naja, auf jeden Fall bin ich dann runter und dann war ich, als ich dann unten angekommen bin, dann habe ich da irgendwie das Fahrrad kurz an die Seite gestellt, an meinem Navi rumgespielt und auf einmal so bewegt sich irgendwas und ich und denke, was ist denn jetzt? Da war der komplette Gepäckträger nach hinten gefallen.
Ach, du
als ich stand.
Oh.
Ja, und ich so, hä? Was denn jetzt? Also inklusive Gepäck. Naja, auf jeden Fall hatten die Schrauben, die direkt unterm Sattel sind, die haben sich verabschiedet. Die haben dem nicht standgehalten. Da wusste ich auch, was auf dem Weg geknirscht hatte, weil ich hatte irgendwie gehört, irgendwie geknirscht. Und da habe ich gedacht, naja, nachher, wenn du unten bist, musst du mal alle Schrauben nochmal festziehen. So. Aber naja, die Schrauben waren dann. Also das hat sich in Luft aufgelöst. Hat richtig weg. Ja. Also ja. Richtig, ja, gebrochen. weg. Und dann habe ich mit Kabelbindern erstmal geflickt, konnte dann erstmal weiterfahren und habe dann 30 Kilometer weiter dann eine Fahrradwerkstatt gefunden, die mir das dann repariert hat. Die hatten dann die Schrauben da und dann, jetzt ist es wieder gut.
Okay. Ja. Also falls an den Taschen was kaputt geht, habe ich nämlich den ultimativen Tipp für dich. Das wollte ich dir nämlich sagen. Na? Und zwar muss das wohl irgendwie oben sein, wo man die Taschen einhängt. Da gibt es wohl irgendeinen Clip, der die festhält. Ja. Ich kenne das System selber nicht. Und damit das dann besser hält, weil dieser Clip dann irgendwie weg ist, nimmt man diesen orangenen Schlauch, den man, wenn man Gasleitungen hat, so Campinggasleitung, gibt es immer so einen orangenen Schlauch von der Gasflasche zu dem Kocher oder was, also zu dem Brenngerät. Diesen Gasschlauch, der passt genau auf den Fahrradträger, wenn man den in der Mitte aufschneidet. Und da passen dann die Taschen genau eingehängt und sind dann feste eingehängt.
Ach.
Ja, weil die andere Möglichkeit ist eben, so viel Klebeband drum zu wickeln, dass es dann vernünftig hält. Und der Profi-Tipp ist eben, so ein Stück Gasschlauch zu besorgen. Kriegst du in jedem Campinghandel oder irgendwo am Campingplatz, kriegst du sowas. Ja. Und das dann da drauf zu machen. Also falls dir mal irgendwie was passiert, dann denk an den orangenen Campingschlauch, Gasschlauch.
Ja, da werde ich dran denken. Mal gucken, ob der hier auch orange ist in Spanien.
Das ist, glaube ich, weltweit so.
Ja, gute Idee.
Ja, das war auch überall, ne? Das war einer, der in Südafrika rumgefahren ist, den ich da gehört habe.
Ach so.
Der hat das da gemacht. Ja, platte Reifen. Ja, was ist noch Unerwartetes passiert auf der Reise? Hast du schon irgendwas erlebt, wo du gar nicht mit gerechnet hättest?
Mir fahren hier öfter mal Leute hinterher. Das ist irgendwie ganz lustig. Also ich frage dann irgendwie nach dem Weg so und dann kommen die einfach mit und fahren dann einfach mit. Also der eine hat mich 22 Kilometer begleitet und hat sich dann von mir so schuldbewusst verabschiedet und meinte, so, jetzt muss ich aber wieder zurück, weil ich habe heute Nachmittag noch einen Termin. Und ich so, und der ist quasi 22 Kilometer mit in meiner Richtung mitgefahren und ist dann tatsächlich 22 Kilometer wieder zurückgefahren. Also das hat mich sehr überrascht, das fand ich irgendwie ganz niedlich. Antonio war das, ja.
Und dann
fand ich niedlich.
Die unterhalten sich dann auch mit dir oder sagen nur so, jetzt musst du rechts, jetzt musst du links fahren.
Nee, wir sind gemeinsam gefahren, wir haben uns auch unterhalten. Antonio hat sehr gut Spanisch gesprochen und ich habe sehr gut Deutsch und Englisch gesprochen. Und aber es war trotzdem total lustig irgendwie, ganz, ganz schön und war toll. Fand ich niedlich.
Mhm. Und
vor zwei Tagen hat jemand meinen Motor gesucht von meinem Fahrrad.
Dein Motor?
Fand ich auch. Ja, da habe ich gesagt, mein Motor sind meine Beine.
Okay. Hast du denn schon andere Radfahrer auch getroffen, die unterwegs sind?
Ja, also hier auf dem Camino fahren ja auch ein paar Radfahrer. Die haben aber viel, viel weniger Gepäck, weil die nur den Camino fahren und Und ansonsten habe ich in Frankreich ein paar Fernradler getroffen. Ja, und das war auch immer ganz nett.
Mhm. Und die waren die auch das erste Mal unterwegs oder Profis?
Nee, ganz unterschiedlich. Also ich habe Ältere und Jüngere getroffen irgendwie. Also ganz unterschiedlich. Da kann man eigentlich kein Alter festmachen. Also der Älteste war, glaube ich, Anfang 60 und der Jüngste 18. Also das ist das machen die Leute in jedem Alter. Also da kann man gar nicht sagen.
Erkennst du die von Weitem so nach dem Motto, ja, das ist einer, der macht nur hier eine Wochentour oder Tagestour und das ist einer, der fährt wie ich?
Ja. Ja, das sieht man.
Sieht man?
Das sieht man. Ja.
Ja. Wo dran? Ja, an den dreckigen Händen oder?
Nee. Also die Fernradler, die haben tatsächlich aufgeräumtes Gepäck. Sehr funktional alles und auf jeden Fall mindestens 4 oder 5 Taschen. Also 2 vorne, 2 hinten und irgendwas, irgend noch ein Gepäckstück obendrauf. Ja, und dann habe ich auch jemanden gesehen, einen Landstreicher auf dem Rad, der hatte 80 Kilo dabei, der hat sogar ein Hinterrad noch mit hinten drauf gehabt, in den Pyrenäen. Und dann habe ich bei dem angehalten, habe ich zu ihm gesagt, was ist mit dir denn los? Weil du hast eine Menge Stoff dabei. Oder? Und er so, ja, 80 Kilo. Und ich so, was, und damit fährst du durch die Pyrenäen? Ja, ja, ja. Ja, er meint, er hat auch eine Menge Wein und Bier dabei, ob ich auch ein Bier möchte. Es war morgens um 11. Und da habe ich gesagt, nee, danke. Ja, also, ja, halt, aber das war kein Fernradler in dem Sinne, aber das war ein Mann, der eben auf dem Rad lebt, ne? Und dann hat er mir auch erzählt, er schläft denn hier und da in den Wäldern und ja, so eben. Ja. Also eigentlich so ähnlich wie ich das auch mache, bloß ohne Alkohol. Aber ich fahre ja auch ein bisschen, ich fahre ja noch woanders hin.
Okay.
Ja.
Gibt es denn auch schon irgendwas, was du in deiner Ausrüstung zum einen sagen würdest, das werde ich garantiert nicht mehr brauchen, das lasse ich demnächst irgendwie zurückgehen? Und gibt es auch was, was du vermisst?
Also ich habe alles, was ich brauche, bei mir. Und ich habe tatsächlich auch schon 5 Kilo aussortiert. Die habe ich nach Hause geschickt, einfach weil ich es nicht brauche. Also ich habe die Schaufel habe ich ja schon in Brüssel gelassen, weil die Schaufel hatte ich ja mitgenommen, weil ich Feuer machen wollte. Aber ich mache einfach kein Feuer. Also ich schäbe mir keine Feuergrube aus und ich mache kein Feuer, deswegen brauche ich auch keine Schaufel.
Ja.
Deswegen kam die weg. Dann habe ich meinen Deckenschlafsack aussortiert, weil das jetzt so warm ist, dass ich nur noch einen Schlafsack brauche. Also ich bin ja im Frost losgefahren, da brauche ich wirklich beide Schlafsäcke. Aber den Deckenschlafsack brauche ich definitiv nicht mehr. Ich habe auch den Poncho nicht mehr. Und ich habe das zweite Paar Laufschuhe auch nicht mehr, weil ich festgestellt habe, wenn ich von morgens bis abends Rad fahre, dann gehe ich abends nicht mehr laufen.
Nicht.
Es hat sich doch tatsächlich verändert. Und ich habe mir gedacht, nein, wenn ich laufen will, dann kann ich das mit den Schuhen machen, mit meinen Laufschuhen, die ich anhabe. Da muss ich nicht noch ein extra Paar Laufschuhe mitnehmen. Dann habe ich eine lange Unterhose aussortiert. Ich habe das Seilschloss aussortiert, weil ich habe 2 Schlösser, 1 vorne, 1 hinten. Und das Seil, das hat ja auch schon 1 Kilo gewogen. Das habe ich einfach auch dann aussortiert. Ich habe, ja. Und dann habe ich meine Isomatte habe ich auch aussortiert, weil ich habe nämlich die grüne Packrolle nicht mehr. Weil ich festgestellt habe, dass da mal der Wind doch sehr dran gezogen hat. Das war irgendwie scheiße. Das war sehr windanfällig, das Rad. Und deswegen habe ich das so reduziert, dass ich quasi, ich hatte ja diese große Schaumstoff-Isomatte mit.
Ja.
Die hat ja nichts gewogen, aber die hat so viel Packraum eingenommen. Und ja. Da hat immer der Wind so dran gerissen.
Das weil war du blöd. Die Rolle, diese grüne Rolle auf dem Fahrrad hinten quer hattest, ne?
Richtig, genau. Und da hat immer der Wind so dran gezerrt. So, und dann habe ich mir eine faltbare, so eine aufblasbare, kleine faltbare Isomatte jetzt gekauft und die ist hinten in einer Packtasche drin. Und dann habe ich quasi das, ach so, und die Reifen, ich hatte ja noch 2 Ersatzreifen mit, die habe ich auch aussortiert. Wenn ich hier einen Schaden habe, irgendwie, dass mir ein Reifen kaputt geht, ich bin hier in der Zivilisation, ich kann mir hier irgendwo einen anderen Reifen kaufen. Das ist Unsinn.
Noch ja.
Ja, also
es wird ja auch noch ein bisschen dauern, bis du in Gegenden kommst, wo das wahrscheinlich wo dann eher einen brauchen würdest, wenn er kaputt geht.
Ja, richtig, genau. So, und da sind wir dann nämlich schon schnell dann bei 5 Kilo, was dann nämlich aussortiert ist. Genau. Und dann habe ich die Isomatte nämlich verkleinert und dadurch habe ich nämlich erreicht, dass nämlich eine vordere Packtasche nämlich leer war. Und da wohnt jetzt quasi mein Schlafsack drin. Und dann habe ich das so verteilt, dass ich jetzt quasi nur noch die 4 Packtaschen habe. Mhm. Also vorne 2 und hinten 2. Und hinten auf dem Gepäckträger obendrauf liegt jetzt nur noch das Zelt. Und dadurch bin ich viel weniger windanfällig. Das ist eine große Erleichterung. Also ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich jetzt oben im Berg im Sturm war. Weißt du, wenn du auf 1500 Metern im Sturm bist und der Wind, der peitscht dir da und der rechts ist von dir ist der Abgrund, das ist unangenehm. Wenn, da, wenn das dann so windanfällig ist, das Rad.
Ja.
Also, das ist unangenehm.
Solche Wege bist du gefahren? Also was jetzt gar nicht geteert war, sondern so Forstwege oder wie?
Nee, war schon geteert, aber mit viel Schotter auch, ne?
Mhm.
Also da oben am Berg, das ist halt nicht alles jetzt super geiler Teer irgendwie, sondern da ist auch mal Schotter, viel Schotter. Und wenn es dann da neben dir direkt abwärts geht, das ist, und da pfeift der Wind dann um die Ecke, das ist nicht schön.
Ja. Und gibt's?
Das ist dann, also dann das.
Gibt's irgendwas, was du was du gebrauchen könntest, wo du vielleicht bei anderen gesehen hast oder im Gespräch rausgekriegt hast, das könnte ich gebrauchen?
Also eine Kugel Soja-Eis hätte ich gerne und ein großes Glas Peanut Butter, ein großes Glas Chocolate Cream und Zuckerrübensirup. Das hätte ich gerne. Aber ansonsten habe ich alles.
Ja, dann, dann müssen wir das irgendwie nach Lissabon schaffen.
Ja, genau.
Wann bist du in oder du fährst jetzt weiter Richtung Portugal, ne? Wie weit bist du noch von Portugal weg jetzt, kilometermäßig?
Ich glaube 250 Kilometer ungefähr.
Okay. Sogar.
Oder 300 Kilometer irgendwie so um den Weg. Also ich bin in 3-4 Tagen bin ich in Portugal.
Ja.
Und also ich fahre jetzt erstmal nach Santiago de Compostela. Da ich stehe jetzt, wie gesagt, 100 Kilometer davor. Und dann hole ich mir wahrscheinlich die Compostela. Das ist ja so der Ablassbrief. Ne? Damit habe ich ja mich dann von meinen Sünden befreit quasi.
Du hast, das hattest du vorhin gesagt, du hast dir erstmal dieses Heft geholt. Ne? Das ist, glaube ich, dieses Heft vom Jakobsweg. Ja. Hast du da Stempel reingekriegt? Oder?
Ja, genau. Du musst ja nachweisen, dass du wirklich gepilgert bist. So, ne? Und dann bekommst du immer Stempel. In den Albergen bekommst du Stempel oder auch in Kirchen, in Pilgerbüros und so weiter, kannst du dir Stempel holen.
Aber man muss nicht bestimmte Stellen anfahren, sondern da, wo man ist, holt man sich Stempel. Oder gibt es irgendwie eine Reihenfolge, die man einhalten muss?
So habe ich das jetzt gemacht. Also es gibt ja so, es gibt ja diese Wege, ne? Du sollst kannst du diese Wege so benutzen und auf diesen Wegen gibt es halt auch diese Albergen und da gibt es auch die Kirchen und auch irgendwelche anderen schönen Dinge, die man sich anschauen kann, was man so machen kann. Und das machen dann halt auch alle so. Also alle gehen halt den gleichen Weg. So. Mhm. Also der Weg ist halt schon vorgegeben. Und immer wenn du in der Alberge pennst, dann kriegst du halt einen Stempel. So. Und das ist ja Nachweis genug dann. Und dann kannst du, wenn du in Santiago bist, dir die Compostela holen. Und das ist quasi dann dein Ablassbrief, dass du halt gepilgert bist und dadurch hast du dich dann von deinen Sünden befreit.
Ja,
sagt die katholische Kirche.
Ja gut, würden die das sagen. Dann wird das so sein.
Ja, Bombe. Also, kann ja nicht schaden, dass mit, ne,
Na gut, das sind 4 Tage und dann bist du in Portugal. Wie lange brauchst du dann noch bis Lissabon?
Ja, auch so 3-4 Tage, ne? Also ich fahre da einfach, fahr da runter. Also ich ich bin dann oben in Santiago und dann fahre ich quasi einfach nur runter durch Porto und dann weiter immer an der Küste lang nach Lissabon.
Mhm.
Aber ich habe jetzt noch nicht ausgerechnet, wie lange ich dafür brauchen werde, weil ich jetzt im Moment auch noch gar nicht weiß, wie gut Portugal zu befahren ist, wie viele Kilometer ich pro Tag machen kann in Portugal.
Wie viel Gegenwind du hast?
Richtig, genau, so ist es nämlich. Wie viele Berge da sind.
Ja. Du hattest ja, glaube ich, ganz zu Anfang gesagt, du möchtest so ungefähr 100 Kilometer am Tag fahren, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Wie ist dein Tagesschnitt? Kommst du da drauf oder?
Also es ist ganz einfach. Also wenn ich, wenn es flach ist oder auch so in Frankreich, wo es wellig war, da habe ich so 110 Kilometer pro Tag gemacht im Schnitt ungefähr. Und jetzt, wo ich in den Bergen bin, habe ich so 75 am Tag. Mhm. Weil es dann auch echt reicht. Es reicht. Und wenn du dann am Tag da mehrere Wände wieder hochgeklettert bist und wieder runter. Und du weißt ganz genau, so du fährst runter und weißt ganz genau, oh, dann geht's wieder hoch. Und das musst du gleich alles wieder hochklettern. Ja. So, und das ist halt, ja, so ist es dann eben. Ne? Ja. Also das sind hier auch nicht immer nur irgendwie so 100 Höhenmeter, die dann eben rauf und runter geht, sondern das sind dann immer ein paar mehr. Also es ist schon ein bisschen bergig.
Und bergab kannst du sicherlich auch nicht einfach rollen lassen, weil dann würdest du ja ein endlos Tempo draufkriegen. Du musst also bergab auch kontrolliert fahren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch ein vorsichtiger Fahrer und guck dann, dass ich, also gerade auch wenn du die Strecke nicht kennst, du kannst da nicht so runterballern. Also da liegt auch ganz oft Schotter auf den Straßen und wenn du dann da Serpentin runterfährst, dann, also da bremst ich schon ab. Also gerade wenn du nicht weißt, was in der nächsten Kurve ist, so, nee. Also ich bin mutig, aber ich bin kein Idiot. Also ich mache das ganz in Ruhe alles, fahre dann gelassen runter und dann gelassen wieder hoch.
Ja. Gut, also dann machen wir den Aufruf jetzt. Wer in Lissabon einen veganen Soja-Eishändler kennt, möge sich bitte bei Carmen melden. Am besten über Facebook.
Ja.
Und wer gerade Richtung Lissabon fährt und Schokocreme, Zuckerrübenkraut und Erdnussbutter mitbringen könnte, möge sich auch bitte melden.
Oh, ja. Geil. Ja,
Kam zum Abschluss. Habe ich noch eine Frage. Und zwar, sagen wir mal, vor deiner Radfahrt, ne, hast du ja so ein Tagesleben gehabt. Du bist aufgestanden, du hast gefrühstückt, bist zur Arbeit gegangen, hast irgendwas gemacht.
Ja.
Da hast du ja so Prioritäten gehabt, was du so den Tag über machst oder auch die Woche über.
Ja.
Hast du irgendwie jetzt schon so ein Gefühl, was sich geändert hat? Hat sich merklich was geändert, dass du sagst, ich sehe jetzt dies oder jenes vielleicht anders, wie ich das vorher gesehen habe? Wie ist deine Tagesansicht? Mit was für einer Motivation stehst du auf? Oder wie fängst du den Tag an? Ist das Gefühl anders wie früher?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich ja in The Forest zählte, so, und das ist richtig, richtig schön. Also ich werde morgens in meinem Zelt mit Vogelgezwitscher geweckt. Das ist richtig, richtig schön. Meistens werde ich so um 7.20 Uhr wach oder 7.30 Uhr, so um den Dreh. Dann kuschel ich mich nochmal in meinen Schlafsack und das ist alles ganz schön. Und meistens ist es auch ein Kuckuck in der Nähe, komischerweise. Naja, auf jeden Fall stehe ich dann ganz in Ruhe auf und dann frühstücke ich, dann packe ich zusammen. Und so circa um ziemlich genau 9 Uhr setze ich mich aufs Rad und fahre los. Ja, dann habe ich mein erstes Frühstück hinter mir und dann fahre ich los oder fahre ich irgendwo hin. Und dann habe ich meistens so um 11, Viertel nach 11 wieder Hunger. Dann ist dann das zweite Frühstück. Und dann fahre ich weiter. Und irgendwas zwischen 13 und 14 Uhr habe ich wieder Hunger. Und da koche ich mir was. Weil ich festgestellt habe, dass es schöner ist, wenn ich mir mittags was koche. Das ist irgendwie netter. Irgendwie. Dann kann ich irgendwo an so einem richtig geilen Picknickpoint sitzen, mir was Geiles kochen und ach, das ist irgendwie schön. So, und dann, das sind so meine Rituale, so, ne, die ich dann so habe.
Ja.
Das sind andere Rituale, wie wenn man jetzt irgendwie in geschlossenen Räumen lebt. So, und dann gucke ich halt abends ab 19 Uhr, gucke ich mir dann schon mal so ein bisschen so die Landschaft an, wo dann irgendwie ein guter Übernachtungspoint ist.
Ja.
Und dann wenn es irgendwo was Geiles ist, so, dann fahre ich da einfach rein und bleib dann da und fertig.
Bist auch schon mal und zurückgefahren, so nach schön. Dem Motto, oh, vor einem Kilometer, das war aber...
Nee. 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 Das habe ich noch nie gemacht.
Okay.
Nee. Noch nie. Also es gibt ganz viele wunderschöne Plätze, wo man übernachten kann. Ich habe vor ein paar Tagen in so einem ausgetrockneten Flussbett geschlafen. Das war richtig schön. Und im Hintergrund waren dann so die Berge, so oh, richtig, richtig schön. Und dann stehst du morgens auf und dann ist da nur die Natur und die Berge. Und oh, das ist so geil. Das ist
ja, schön.
Ja, es ist richtig schön, ja. Also es gibt halt jetzt andere Rituale als früher so, ne? Und ja, ich habe viel Zeit zum Nachdenken.
Ich sag mal, was du normalerweise hast, ist ja, ich muss heute einkaufen, ich muss, was weiß ich, irgendwelche Sachen, Besorgungen machen und so. Das ist ja irgendwie alles weg, so komplett. Hast du das gemerkt,
ja.
dass dein Geist auch an diese Sachen gar nicht mehr denkt? Oder hast du manchmal so Gedanken, ach, ich müsste eigentlich dies oder jenes machen? Ach nee, ich bin ja auf Tour, muss ich ja gar nicht.
Nee. Also natürlich denke ich auch an zu Hause und an die Menschen zu Hause und an meine Freunde und meine Tochter und so. Also natürlich denke ich. Also die Menschen, mit denen ich halt vor engen Kontakt hatte, das dir zu machen. Aber ja, also ich habe auch am Atlantik hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, so, boah, ist das geil. Irgendwie, du musst gar nicht mehr ins Büro.
Ja, genau das ist das, was ich meine. So,
so du, das ist halt... Und da habe ich mich kaputt gelacht. Da stand ich am Atlantik, habe mich kaputt gelacht, weil ich nicht mehr ins Büro muss, weil ich halt jetzt am Atlantik, am Strand stehe. So, ne? Das war schon irgendwie ein lustiger Moment. So. Mhm. Ja, aber ja, und ansonsten ja, kaufe ich halt nur so viel ein, wie ich die nächsten ein, zwei Tage auch essen kann. Damit es nicht so schwer ist in den Packtaschen und mach alles ganz in Ruhe. Wenn es irgendwo schön ist, dann gucke ich da hin. So. Und dann. Und ja. Und genieße das einfach. Das ist schön.
Was mir gerade noch eingefallen ist, die GPS-Tracks. Nimmst du die alle auf dem Garmin? Auf deinem.
Ich glaube ja. Hm? Ja. Also ich glaube ja. Also ich fahre manchmal auch ohne, weil der Strom aus ist und ich dann keine Lust habe, jetzt sofort eine Batterie einzulegen oder so. Oder manchmal schalte ich das Ding dann noch aus.
Ja.
Weil wenn ich jetzt so am Berg hänge, dann reicht der Strom nicht. Also wenn ich dann irgendwie mit 6 oder 7 km/h so eine Wand hochfahre, dann reicht das nicht, der Strom, den ich erzeuge, zum Baden. Und dann fahre ich auch dann eine Weile ohne GPS. Und ja, deswegen ist das nicht ganz vollständig. Aber ich glaube, dieser Track befindet sich auf jeden Fall in dem Gerät, was ich bis jetzt gefahren bin. Ich habe noch nichts gelöscht. Also er zeichnet ja, dann, irgendwie alles auf.
Dann müsste, also jedes Mal, wenn du neu startest, macht er einen neuen Track. Oder setzt an den alten Track an.
Ich glaube, er setzt an.
Ja, das kann natürlich sein, dass das jetzt ein Riesentrack ist.
Ja, ist es auch, glaube ich. Ja.
Also nochmal, ich weiß nicht, ob da eine SD-Karte drin ist. Solltest du es vielleicht mal runterziehen und irgendwie per Mail verschicken, wenn du die Möglichkeit hast. Damit, dann hättest du es gesichert.
Ja, aber
wenn dir das wichtig ist. Ja, also es wäre, weiß ich nicht, interessant, mal im Nachhinein dann zu sehen, ach, hier bin ich hergefahren und so. Also... Ja, ich bin so ein Tracker. Ich nehme alle Routen auf, wenn ich irgendwie fahre oder so. Selbst wenn ich mittwochs irgendwie das Training mache, dann nehme ich die Route auf und habe die jedes Mal gleich auf dem Computer stehen.
Das mache ich. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, mich interessiert das nicht. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt zur Stunde irgendwie 3.500 Kilometer gefahren. Meine Höchstgeschwindigkeit war bis jetzt 48 km/h. Und ja, ansonsten, keine Ahnung.
Hast du den Vorbau schon abgesägt?
Nein, den lasse ich auch dran. Den brauche ich. Da wickle ich immer mein Kabel rum.
Okay.
Ja.
Muss man dazu sagen, für Leute, die vielleicht noch keine Fotos gesehen haben, du hast an der Gabel oben den Schaft dran gelassen, den man normalerweise absägen kann, wenn man den Lenker positioniert hat. Weil du gesagt hast, du wolltest mal sehen, wenn die Lenkerposition so, wie sie eingestellt war, nicht passt, dann kannst du ihn weiter hoch oder weiter runter machen. Hast du da schon was dran verstellt?
Nö, also es ist perfekt. Das Rad ist einfach perfekt.
Super.
Ich lasse es einfach alles so, wie es ist. Und gut. Das ist auch gut. Und ich kann auch tatsächlich auch Wäsche trocknen an diesem Ding.
Das hängst du dran und das flattert dann hinten, flattern die Socken dann. Ja, super. Oder nee, du stülpst den Socken oben drüber.
Das funktioniert. Ja, und Unterhosen.
Klasse.
Also es funktioniert auf jeden Fall. Es hat eine Funktion, das Ding.
Kam, hast du noch irgendwas?
Ja, ich vermisse euch.
Will ich auch. Aber schöne Geschichten, ganz toll. Die Internetseite sieht auch toll aus mit den Berichten, richtig super gemacht.
Dankeschön.
Ich werde die Sachen wieder verlinken, wo wir drüber gesprochen haben. Und ich wünsche dir weiterhin eine gute Fahrt.
Dankeschön.
So wenig wie möglich Platten.
Danke.
Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Carmen für das weitere Interview und freue mich schon auf das nächste. Aus Portugal, aus Frankreich, aus Italien. Mal gucken, wo du das nächste Mal Internet hast und wir uns wieder hören. Ciao, macht's gut.
Genau. Tschüss.